Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Ostdeutscher wird vom KGB angeworben, spioniert in den USA, steigt aus und wird zum Amerikaner. Das ist extrem verknappt die Lebensgeschichte von Jack Barsky alias Albrecht Dietrich. Heute ist er bei uns. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen, danke.
Wie soll ich Sie ansprechen? Soll ich Mr. Barsky sagen oder soll ich Herr Dietrich sagen?
Ja, Dietrich geht ja wohl nicht mehr. Mein offizieller Name ist Barsky. Obwohl natürlich Herr Barsky klingt ein bisschen komisch, aber okay. Bin hier schon dran gewöhnt.
Ich bin außerordentlich flexibel. Ich mache, wie Sie es wollen.
Herr Barsky ist...
Passt schon.
Passt schon.
Wo in den USA leben Sie?
Ich lebe jetzt im Bundesstaat Georgia. Nicht unweit von Atlanta.
Mhm. Sie sind Ende 60, arbeiten Sie noch? Haben Sie ein festes Beschäftigungsverhältnis?
Nee, das nicht, aber ich arbeite ziemlich schwer. Ja? Schreibe, halte öffentliche Vorträge und so weiter.
Da kommt ja auch einiges zusammen in Ihrem Fall.
Da kommt eine ganze Menge zusammen, schwere Arbeit, wenig Geld. Aber
sind Sie eigentlich der einzige Ex-DDRler, der für den KGB, für den russischen Geheimdienst in den USA spioniert hat? Oder kennen Sie Kollegen mit einer ähnlichen Lebensgeschichte?
Habe ich mal gedacht und plötzlich ist da ein Kollege aufgetaucht.
Echt?
Mit dem habe ich mich schon getroffen. Der ist sehr nah dran, mal auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Im Augenblick will ich seinen Namen nicht nennen.
Wo haben Sie den getroffen?
Den habe ich tatsächlich im Spionagemuseum in Berlin getroffen.
Aha.
Ja, das war arrangiert bei den Leuten vom Spionagemuseum. Eine Anekdote muss ich mal erzählen. Ich hatte Probleme, Reisepässe zu vernichten.
Aha.
Ja, wenn ich irgendwo ankam und dann eine neue Identität annahm und da musste ich den alten Pass vernichten. Und das erste Mal, dass ich da versucht habe, ist mir aufgefallen, dass die verdammten Dinger nicht brennen. Und dann habe ich dann mit einer Schere das ganze Ding da zerschnippelt. Und der hat mir erzählt, was ihm passiert ist. Der hat auch versucht, einen Pass zu verbrennen und der hat den Alarm ausgelöst im Hotel.
Wenn man 40 Jahre in den USA lebt, denkt man amerikanisch, träumt man amerikanisch?
Ja, natürlich. Das hat nur ungefähr ein Jahr gedauert.
Ja?
Ich habe ja sehr intensiv Englisch-Amerikanisch gelernt und das Deutsche so weit wie möglich unterdrückt und irgendwo in eine hintere Schublade geschoben.
Wie ist es, wenn Sie jetzt in Deutschland sind? Dreht sich das wieder? Kommt das Deutsche dann wieder in den Vordergrund? Geht die Schublade auf?
Die Schublade geht auf, aber nur ein Stück. Die Umgangssprache kommt wieder, und da brauche ich nicht dran drüber nachzudenken. In diesem Interview, da werde ich manchmal ein bisschen stolpern, weil mir da Worte fehlen. Während ich rede, da plötzlich fällt mir ein Wort ein. Ah, wo kommt denn das her? Sehr interessant.
Und Sie träumen immer und jederzeit amerikanisch, Englisch oder auch manchmal Deutsch?
Ich habe so einen Traum gehabt vor zwei Nächten, wo da ein bisschen Deutsch drin war. Ja.
Wie ist das Gefühl, was Sie ja auch schon gemacht haben, dann in die alte Heimat zu gehen, in die frühere DDR? Gab, glaube ich, mal vor zwei Jahren ein Klassentreffen, dann solche Leute, deren Lebensweg ein ganz anderer war, dann wieder zu treffen?
Ja, das war so interessant. Wie gesagt, ich habe zum Beispiel den Bürgermeister, den ehemaligen Bürgermeister des kleinen Ortes Rietchen getroffen. Der war ein Klassenkamerad. Er war ein schlauer Junge. Wir haben zusammen gespielt. Der ist da geblieben und immer noch da geblieben. Und jetzt wird er wahrscheinlich dort sterben und ich bin in der Welt rumgekurvt.
Haben Sie heute noch irgendeinen Kontakt zu diesem KGB oder zu der Nachfolgeorganisation?
Nee, überhaupt nicht.
Null.
Ich bin mir nicht bewusst, dass jemand jemals an mich herangetreten ist. Ich weiß natürlich nicht, ob Leute möglicherweise daran gedacht haben, aber ansonsten nicht.
Wenn Sie sind ja jetzt in Deutschland, um ein Stück weit auch Ihr Buch zu promoten. Sie werden auch nach Polen gehen, nach Schweden gehen. Angenommen, Sie bekämen eine Einladung aus Moskau. Würden Sie da hinfahren?
Nein, nicht.
Weil?
Weil Unfälle sehr leicht zu arrangieren sind. Man soll das Schicksal nicht herausfordern.
Ja.
Ich war schon lange genug in Moskau, da muss ich nicht wieder hin.
Zumal Sie mit Ihrem Ausstieg damals Ende der 80er Jahre, so lange ist das her, Ihren alten Arbeitgeber, den KGB, belogen haben. Sie haben gesagt, ich bin in Amerika, habe AIDS im Endstadium, Kinder, ich kann nicht mehr für euch arbeiten.
Ganz genau.
Das haben die geglaubt?
Ich weiß, dass sie es geglaubt haben, weil sie nämlich meiner Familie, meiner deutschen Familie, gesagt haben, dass ich schon gestorben bin.
Okay.
Ja, und das ist viele Jahre später ist mir das bekannt geworden.
Aha.
Die haben es geglaubt.
Sie haben natürlich durch den Job, den Sie damals gemacht haben, einen gewissen Einblick bekommen in das Innenleben dieses Geheimdienstes. Wenn wir gucken, was aktuell in London passiert, vergifteter ehemaliger Doppelagent in Großbritannien, Sergei Skripal, waren es die Russen? War es der KGB?
Ich glaube, das weiß keiner. Wenn jemand das weiß, es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Person, möglicherweise ist das der Premier Minister May, dass sie damit nicht an die Öffentlichkeit gehen kann, weil sie dann Methoden und Leute möglicherweise verraten würden, die geheim sein bleiben müssen.
Ja, auf der anderen Seite, gerade Frau May ist ja in die Öffentlichkeit gegangen und hat sich sehr festgelegt. Und die Deutschen, Frau Merkel hat sie ja darin unterstützt.
Aber keine Beweise.
Ja, nee.
Die Merkel hat gesagt, alles deutet darauf hin, die Beweise sind sehr oft aus der Welt der Geheimnisse und die kann man nicht, wenn man die hat, die kann man nicht mitteilen.
Trauen Sie es den Russen zu? Könnten die das auch handwerklich sowas? Ja.
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 Und die haben es auch.
Haben sie auch schon gemacht.
In KGB-Zeiten ganz, ganz sicher gemacht. Die können das. Aber ob die das nur tatsächlich gemacht haben, da gibt es eben immer noch Zweifel. Es riecht komisch.
Okay. Der amtierende Staatspräsident, Wladimir Putin, ist ja ein ehemaliger KGB-Mann, der mal einen bemerkenswerten Satz gesagt hat: Zitat, ich verzeihe keinen Verrat. Kann man auch interpretieren, wie man möchte.
Ja, das ist natürlich eine Drohung und der droht ja auch sehr viel, der spielt sich stark auf. Der hat sich auch als KGB-Mann verkauft, als so ein Superspion, der wirklich nicht gewesen ist.
Weil er in Dresden ein eher kleines Licht war?
Ganz genau. Die Action, die war in Berlin, in Wien, in Paris und in New York und nicht in Dresden.
Sie kommen aus einem Lehrer-Elternhaus. Die Eltern überzeugte Sozialisten, Kommunisten. Sie waren sehr talentiert, haben in Jena, glaube ich, Chemie studiert, waren 20 Jahre alt. Und dann hat der KGB, der russische Geheimdienst, an ihrer Tür geklopft.
Ja.
Was ist dann passiert?
Und dann ist da einer reingekommen und der war fremd und der hat mir eine ganz dumme Lüge erklärt. Er hat gesagt, ich bin von Carl Zeiss und ich möchte mal mit Ihnen über Ihre Zukunft reden. Und sowas war ja damals überhaupt nicht üblich. Ich wusste da schon was faul. Hab mir gedacht, das ist erst wahrscheinlich von der Stasi. Und nach einem langen Hin und Her hat die Geschichte geändert und hat gesagt, eigentlich bin ich wirklich von der Regierung und können Sie sich vorstellen, irgendwann mal für die Regierung zu arbeiten?
Ja.
Und meine Antwort war, ja, aber nicht als Chemiker. Und das war das Ende des ersten Treffens und dann ging's so hat's eben angefangen.
Und irgendwann war klar, es war einer vom KGB erstens und zweitens, es gab das Angebot an Sie. Verbunden natürlich mit entsprechenden Schulungen, mit Auslandsaufenthalten, auch mit Märchen, die Sie dann Ihrer Umgebung erzählen mussten. Wie lange haben Sie gebraucht, bis Sie sich entschieden haben, dieses Angebot anzunehmen?
Am Anfang war nur gegenseitiges Abtasten, Kennenlernen. Das hat 1,5 Jahre gedauert.
So lange?
Ja, und das Angebot kam dann, als ich dann mal in Berlin gewesen bin. Und dort hat man mich einem hohen Tier da vorgestellt. Und der hat mir das Angebot gemacht und gesagt, ich brauche eine Entscheidung morgen.
Und dieses Angebot war verlockend, weil die USA, die Vereinigten Staaten, in die sie sonst nie gekommen wären, das Ziel dann plötzlich war?
Es war immer noch die BRD zur damaligen Zeit. Die USA hat sich später als Ziel erwiesen. Aber das war auch sehr verlockend. Ja, ich wollte immer mal in den Westen reisen, nach Frankreich, irgendwo, wo die Türen alle offen sind. Und unsere Türen waren nur zum Osten offen.
Aber Sie waren damals schon auch überzeugter Sozialist oder waren Sie ideologisch schon ein Wackelkandidat damals?
Nee, überhaupt nicht wackelig. Ich war total nicht wackelig. Da muss man sich mal dran erinnern, das war die ganze Sache in Chile hat uns sehr beeindruckt.
Der Putsch gegen Allende damals.
Und wir wussten, dass Westdeutschland war der Nachfolgestaat der Nazis und die USA war der größte Bösewicht.
Und die Russen haben Europa von den Nazis befreit.
Ganz genau.
Auf der anderen Seite, ich meine, Sie haben in der DDR gelebt, ging Ihnen das nicht irgendwie auf den Zeiger, dieses Eingemauertsein und ein Staat, der die Leute, die das Land verlassen möchten, einfach abschießt?
Das Abschießen, darüber habe ich nichts gewusst. Wir überzeugten Kommunisten, junge Kommunisten, wussten, dass die Mauer notwendig war, um die bösen Leute nicht reinzulassen. Das war natürlich andersrum, aber wir haben da nicht so tief drüber nachgedacht.
Antifaschistischer Schutzwall.
Ganz genau.
Und die Einsicht und die Erkenntnis kam dann später.
Viel später.
In den USA.
Nachdem die Mauer dann zerfallen war und ich mich dann vom KGB abgesetzt hatte, zu der Zeit war ich immer noch ideologisch so auf der Kippe. Ja. Und dann habe ich eben mal eine Untersuchung angestellt durchs Internet und so weiter und tatsächlich die Wahrheit erfahren. Und das war ja gruselig.
Hatten Sie, als Sie in den USA waren, dann konkrete Spionageaufträge?
Nicht so sehr. Der erste wichtige, konkrete Auftrag war, Dokumentationen zu beschaffen. Ja, die Dokumente, die Originaldokumente wie eine Fahrerlaubnis und eine Sozialversicherungskarte. Und dann eben ein Reisepass. Und die ganze Idee war, mit diesem Reisepass mich in die Schweiz zu befördern und mir dort eine Firma aufzubauen, wo ich dann als Millionär wieder in die USA zurückkommen könnte.
Ja. Es ist aber ganz anders gekommen. Sie waren Computerfachmann, Spezialist für IT, haben dann, keine Ahnung, in bestimmten Firmen gearbeitet?
Ja, am Anfang, die ersten 10 Jahre in einer großen Versicherungsfirma.
War diese Versicherungsfirma für den KGB interessant?
Nee, das war ganz doof. Ich hatte tatsächlich die Möglichkeit, eine ganze Menge Daten über Amerikaner zu stehlen, weil wir hatten ungefähr 10 Millionen Versicherte.
Ja.
Und die waren nicht daran interessiert.
Ja, was haben Sie stattdessen gemacht?
Wenig bis nichts? Wenig bis nichts. Ich habe Leute profiliert.
Was heißt das?
Das bedeutet, meine Aufgabe, die wichtigste Aufgabe von Ihrer Seite war, dass ich immer wieder neue Leute kennenlernen muss und ihre Profile aufschreibe und mitteile, wer die sind, was die machen, sind sie ideologisch links, rechts oder Mitte, haben sie Schwächen, Stärken, können sie möglicherweise angeworben werden.
Hatten Sie denn in den USA einen russischen Agentenführer, mit dem Sie sich regelmäßig getroffen haben?
Das war überhaupt nicht mal in Erwägung gezogen. Ja. Zu gefährlich.
Wie wurden dann die Informationen ausgetauscht über tote Briefkästen?
Von mir nach Moskau war es mit Geheimschrift.
Aha.
Und von Moskau zu mir war es mit Kurzwellenradio.
Kurzwellenradio.
Morsecode, nicht mal gesprochene Nummern. Ja. Sehr.
Das haben Sie immer noch drauf, ne?
Ja, wenn ich mir das so anhöre, ich habe das für 10 Jahre, einmal in der Woche habe ich das zumindest eine halbe Stunde so ein Morsecode mir angehört.
Okay.
Das klingt so, als wenn man in seine Jugend zurückkommt.
Okay. Was ist im Rückblick Ihr größter Spionage-Coup?
Von meiner Warte her ist es, dass ich tatsächlich als Amerikaner gelebt habe und sehr erfolgreich gelebt habe. Und das ist alles.
Amerikaner geworden sind letztlich auch mit der entsprechenden Bewusstseinsausstattung.
Genau, und mit dem Pass.
Okay, auch nicht schlecht. Haben Sie eigentlich irgendjemanden ans Messer geliefert?
Nein.
Haben Sie Menschen geschadet? Oder wissen Sie, dass Menschen wegen Ihrer Arbeit zu Schaden gekommen sind?
Wie gesagt, die Leute, über die ich Profile abgeliefert habe, es ist möglich, dass einer oder andere angeworben ist. Was dann da passiert ist, das kann ich nicht ahnen, kann ich nicht wissen. Ich habe wo ich Schaden angerichtet habe, ist meine Familie, meine Mutter und meine deutsche Ehefrau.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute. Wir nehmen uns die Zeit.
Jack Barsky, unser Gast heute Vormittag in SWR 1 Leute. Um es nochmal zusammenzufassen, ein Mann, der aus der früheren DDR kommt, dann das Angebot des KGB zu spionieren, dann der Aufenthalt in den USA, insgesamt 40 Jahre. Mhm. Zwischen Ihrer Ankunft Ende der 70er und dem Ausstieg Ende der 80er lagen 10 Jahre.
Ganz genau.
Eine Phase, in der Sie sich auch menschlich, charakterlich sehr verändert haben?
Nee, zu der Zeit immer noch nicht. Ich war so mehr so zum Linkssozialisten geworden.
Aha, das ist aber in den USA auch nicht ganz einfach, weil welche Partei gibt es da, bei der man sich da engagieren könnte?
Naja, engagiert habe ich mich ja politisch überhaupt nicht. Das sollte man ja nicht, weil als Geheimagent.
Ja, Sie haben dann trotzdem irgendwann beschlossen aufzuhören, weil es ein bestimmtes Ereignis gegeben hat, weil möglicherweise auch der Leidensdruck zu groß war.
Man wollte mich zurückholen zu der Zeit. Und die einzige Ursache für mich nicht zurückzugehen war die Tatsache, dass ich mich in ein Mädchen verliebt hatte. Die war 18 Monate alt.
Es war Ihre Tochter?
Meine Tochter.
Ihre amerikanische Tochter?
Meine amerikanische Tochter.
Chelsea.
Und wenn es die nicht gäbe, dann würde ich heute nicht hier sitzen und mit Ihnen reden.
Dann wären Sie zurückgegangen in die DDR?
Unbedingt. Ich hatte eine Familie in der DDR. Ja. Da gab es für mich keinen anderen Grund, nicht zurückzugehen. Ich hatte nicht gewusst, dass die Mauer innerhalb eines Jahres runterkommen würde und so weiter.
Ja, also um es nochmal zu sagen, Ihre Entscheidung, den KGB zu verlassen mit dieser AIDS-Lüge, ja, kam vor dem Fall der Mauer?
Vor dem Fall der Mauer und war 100% persönlich.
Wenn Sie diese Familie in der DDR ansprechen, also Sie hatten eine Frau, Sie hatten einen gemeinsamen Sohn, die Sie immer trotzdem auch noch gesehen haben in bestimmten zeitlichen Abständen?
Alle zwei Jahre war es mir ermöglicht, wieder zurückzukommen und ein bisschen Zeit mit der Familie zu verbringen und auch mich in Moskau zu beraten.
Ja.
Aber alle zwei Jahre, das ist nicht viel.
Nee, und zumal Sie ja dann auch in den USA eine Beziehung hatten mit Chelsea, der kleinen Tochter. Wie kriegt man das hin, so hin und her zu switchen?
Und Ihrer Mutter. Ja, ich habe da mir bewusst oder unbewusst zwei Persönlichkeiten, habe ich die gegründet. Jedes Mal, wenn ich nach Deutschland zurückfahren konnte, da hat sich der Albrecht sehr auf Deutschland gefreut.
Aha.
Und dann nach 4-5 Wochen, da musste der Jack wieder dahin und der musste nicht nur, der wollte auch, der hat sich drauf gefreut, seine Arbeitskollegen wiederzusehen und so weiter und so weiter. So, da tatsächlich habe ich die beiden Leben sehr auseinandergehalten.
Das ist aber eine sehr spezielle Form von Persönlichkeitsspaltung.
Ja, allerdings, ich habe das selbst erarbeitet.
Nicht extrem belastend auch, weil je nachdem, wo Sie waren, wenn Sie in der DDR waren oder in Ostdeutschland, dann haben Sie ja ein Stück weit Ihre Familie in den USA verraten und andersrum.
Wenn ich jetzt zurückblicke, da fühle ich mich natürlich total schuldig. Ich würde mal gerne mal mit einem Spezialisten reden, wie es mir gelungen ist, wo ich normalerweise ein ehrlicher Mensch bin, diese Sache so zu verkraften.
Haben Sie den Verdacht, dass es in den USA noch jemanden gibt, der eine ähnliche Biografie hat wie Sie?
Es ist nicht ausgeschlossen. 2010, da sind 5 Illegale aufgeflogen in den USA, aber die waren nicht vom KGB, die waren von einem Nachfolger des KGB.
Okay.
Aber die haben dort illegal gearbeitet. Es ist immer noch möglich, dass da noch so ein Schläfer rumsitzt und wartet, aufgeweckt zu werden. Man kann ja in dieser Welt fast nichts ausschließen.
Also die Amerikaner haben Sie aufgeweckt. Das Ganze ist jetzt gute 20 Jahre her. 1997, die Enttarnung. Wie sind die auf Sie gekommen?
Da gab es einen Mann, der im KGB-Archiv gearbeitet hat für viele Jahre und der hatte irgendwie eine Wut, ich weiß nicht warum, der hatte eine Wut auf die kommunistische Partei und hat sich langsam aber sicher eine Unmenge von Daten mit Hand abgeschrieben und ist dann an den britischen Geheimdienst angetreten und hat da 2 Koffer voll Notizen mitgebracht. Und in den 2 Koffern, da waren auch ein paar Zettel drin, das ist der Jack Barsky, USA illegal.
Ja.
Und dieser Name ist natürlich nicht so weit verbreitet und es hat ihn nicht lange gebraucht, mich zu finden. Und dann haben sie mich 4 Jahre lang untersucht.
Da haben Sie aber nichts von mitgekriegt. Die haben das Nachbarhaus angemietet. Okay. Die haben ihren Müll durchsucht.
Genau.
Sie haben nichts geahnt, nichts gemerkt, nichts gespürt.
Nee, weil ich da nicht mehr aufgepasst habe. Ich habe ja schon, zu der Zeit hatte ich schon total vergessen, dass ich mal Spion war. Ich war ein normaler Bürger. Ich bin zur Arbeit gegangen, hab meine Familie ernährt. Wir sind ins Urlaub gefahren, war alles normal. Ja, Spion, was gab's ja nicht mehr.
Dann gab es eine fingierte Autokontrolle.
Ja.
Und da stieg einer ein. Und dann war klar für Sie, die ganze Geschichte ist jetzt aufgeflogen und kaputt.
Ja, und das innerhalb 1-2 Sekunden ist es eben so gewesen, als ob der Staudamm, hinter dem ich meine Vergangenheit versteckt hatte, gebrochen ist.
Ja.
Und das war natürlich eine große Überraschung. Gott sei Dank war mein Herz in gutem Zustand. Sowas könnte ein Herz zum Herzinfarkt führen.
Wie war Ihre spontane Befürchtung? Jetzt ist alles aus, ich bin aufgeflogen und ich lande, was kein schönes Szenario für Sie gewesen wäre, in einem amerikanischen Knast?
Im Knast und mit keiner Aussicht, da rausgeholt zu werden, weil die Russen wussten, dass ich tot war. Und ich hab sie ja verraten und die DDR existierte immer noch nicht.
Ja.
So, ich im Knast, meine Frau ausgebürgert, weil sie durch mich amerikanische Staatsbürgerin geworden ist und meine Kinder da irgendwie im Waisenhaus.
Furchtbar.
Ja.
Dann hat sich aber das für Sie relativ zum Positiven gewendet, weil Joe Kelly, Special Agent damals, Heute, glaube ich, einer Ihrer besten Freunde?
Ja, der ist auch der Pate meines letzten Kindes.
Okay, weil der Ihnen einen Deal vorgeschlagen hat. Wie sah der aus?
Der hat gesagt, wenn du alles ehrlich uns erzählst, was du weißt, dann können wir mal sehen, was wir machen können. Da war noch kein Versprechen. Aber ich wusste, das war für mich die einzige Chance, da durchzukommen.
Und Sie haben gesungen wie eine Lerche.
Ich habe so gesungen wie nie zuvor und nie wieder.
Was konnten Sie denn den Aufschlussreiches mitteilen?
Wie der KGB Leute ausgebildet hat, angeworben hat, Methoden und auch den Code, den ich benutzt habe. Das war ziemlich wertvoll.
Angeklagt worden sind Sie nie?
Überhaupt nicht, ne?
Das Verfahren ist quasi nie eröffnet worden?
Nein, keine Minute im Gefängnis gelandet.
Richtig viel Glück gehabt, unterm Strich?
Sagenhaft.
Ich weiß gar nicht, haben Sie mit Ihrer Ex-Frau in der DDR oder in der früheren DDR noch Kontakt oder wieder Kontakt?
Mal wieder. Letzte Woche habe ich zum ersten Mal mit ihr gesprochen, seit vielen, vielen, vielen Jahren am Telefon. Und,
wie war das Gespräch?
Das Gespräch, ich habe meistens zugehört.
Ja.
Das ist verständlich.
Hat sie Ihnen Vorwürfe gemacht?
Unbedingt. Und die waren alle gerechtfertigt. Wenn wir in diesem Verhältnis von Schuld reden, dann ist 100% bei mir und 0% bei ihr.
Also diese Frau hat viel aushalten müssen.
Ja.
Die ging davon aus, sie sind verschollen. Dann irgendwie kam die Mitteilung des KGB, sie sind tot.
Genau. Und sie hat dann unseren Sohn allein aufgezogen und sich tatsächlich ihr ganzes Leben immer noch mal mehr gesehnt.
Dann hatten sie auch eine Mutter, die inzwischen verstorben ist, die auch nicht wusste, was aus ihnen geworden ist, die, glaube ich, sogar im russischen Fernsehen mal nach ihnen hat suchen lassen, die Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hat, um rauszukriegen, wo sie sind.
Meine Mutter wusste überhaupt nichts. Zu der Zeit, wo ich für den KGB gearbeitet habe, da gab es immer noch Briefe hin und her.
Ja.
Plötzlich kamen keine Briefe mehr und die Briefe, die sie schickte, kamen zurück. Empfänger unbekannt. Und jetzt hat die überhaupt keine Ahnung. Und weil die Legende war, dass ich da im Kosmodrom da in Kasachstan gearbeitet habe, da hat sie jetzt versucht, mich zu finden. Hat an Gorbatschow geschrieben, hat im russischen Fernsehen eine Suchmeldung aufgegeben und hat auch den ersten DDR-Kosmonauten angeschrieben. Alles Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und keine Antwort
bekommen. Aber sagen Sie, haben Sie sich denn nicht für sich überlegt, welche Möglichkeiten es für Sie aus den USA gegeben hätte, sowohl Ihrer Frau in der DDR als auch der eigenen Mutter irgendwie mitzuteilen, kundzutun, dass es sie noch gibt und dass es ihnen gut geht?
Ganz ehrlich gesagt, ich war zu feige. Mhm. Ich hatte davor Angst. Mhm. Ich hatte Angst, den Leuten zu begegnen, von denen ich geflohen bin, denen ich Leid getan habe. Die einzige, die mir da in die Quere gekommen ist, war meine Tochter Chelsea, die dann nochmal mein Leben verändert hat.
Inwiefern?
Inwiefern, weil sie mich gezwungen hat, zumindest mit meinen Söhnen Kontakt aufzunehmen. Die hat mir keine Wahl gelassen.
Okay. Wie war dann dieses Kontaktaufnehmen mit den beiden Söhnen in der DDR? Also der eine Sohn, Matthias, glaube ich, aus der Verbindung mit ihrer Frau. Und dann gab es noch den Sohn Günther.
Ja, der ist ein bisschen früher entstanden. Das war nicht geplant. Ja.
Ja.
Jedenfalls, als ich meiner Tochter dann gesagt habe, dass sie noch einen Halbbruder in Deutschland hat, da hat sie den gesucht, wie verrückt. Und hat sie den endlich gefunden. Und dann plötzlich war er mal in den USA. Sie hat ihn eingeladen und da habe ich einen Telefonanruf bekommen. Und die hat gesagt, Matthias und ich sind hier im Restaurant, das war ungefähr 4 Kilometer weg. Na, dann schau mal vorbei. Ich konnte meine eigene Feigheit dann nicht mehr zugeben. Dann bin ich eben hingegangen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Der falsche Amerikaner, das ist der Titel des Buchs, das Jack Barsky geschrieben hat. Ein Buch, das sein Leben nacherzählt. Ein Leben, das außergewöhnlich verlaufen ist. Wenn Sie zurückblicken, was passiert ist. Sie haben es vorhin schon angedeutet, was Sie am meisten bereuen und was auch mit Schuld zu tun hat, das ist das, was Sie engsten Angehörigen letztlich angetan haben? Kann man so formulieren?
Unbedingt, ja. Sowas kann man auch nicht mehr wieder gut machen. Allerdings kann ich auch nicht immer mit der Schuld rumlaufen. Ich habe es durchgearbeitet, durchgedacht.
Verdrängen Sie es? Schieben Sie es weg?
Nicht weggeschoben.
Träumen Sie davon?
Auch nicht mehr. Ich habe es mir zugegeben, ich gebe es öffentlich zu und ich habe es auch zu Gott gegeben.
Haben Ihre Kinder Ihnen denn eigentlich verziehen?
Ja.
Ja? Haben Sie das auch so formuliert?
Ja, ganz genau. Die beiden Söhne in Deutschland. Ja, mein Sohn Matthias, der spricht mich jetzt als Dada an. Das ist so eine amerikanische Redewendung für Papi oder sowas. Ja. Von der Seite ist alles gut geworden.
Dann gibt es ja noch Ihre Tochter Chelsea, zu der Sie eine ganz besondere Verbindung haben. Ich weiß gar nicht, wie alt ist Chelsea inzwischen?
Sie ist jetzt 30 Jahre alt.
30 Jahre, wobei die Verbindung zur Mutter von Chelsea besteht nicht mehr. Sie sind jetzt nochmal neu.
Wir sind geschieden und da ist nicht viel los. Aber mit meinen Kindern, allen Kindern, habe ich sehr gute Verhältnisse.
Und Sie haben jetzt noch eine 7 Jahre alte Tochter.
Und die ist so mein Sonnenschein.
Kriegt die schon was mit von dem, was in ihrem Leben anders gelaufen ist als bei anderen?
Für sie ist es ein bisschen komisch. Ja, die hat diese älteren Geschwister, ja, wo man normalerweise Tante und Onkel sagen würde.
Ja.
Aber sie weiß schon, dass da irgendwas nicht ganz normal ist mit ihrem Vater. Der tritt viel im Fernsehen auf, der war mal Spion und so. Die hat auch schon die Audioversion meines Buches sich angehört.
Echt?
Ja.
Okay. Wenn Sie zurückblicken mit dem Wissensstand von heute, ja, die DDR nicht unbedingt ein sozialistisches Paradies. Die Sowjetunion damals mit Stalin und Gulag. Haben Sie dann mit der Entscheidung, zum KGB zu gehen oder für den KGB zu arbeiten, die falsche Entscheidung getroffen?
Natürlich war es falsch. Aber das passiert vielen Leuten im Leben, dass sie ehrlich eine Entscheidung treffen, die aus einer falschen Grundlage beruhen. Aber so geht es eben nicht im Leben.
Und schlussendlich, um das auch nochmal zu sagen, Sie haben ja verdammt viel Glück gehabt. Das hätte ganz anders und ziemlich böse enden können für Sie.
Ja, dass ich hier sitze und mit Ihnen reden kann, ist so unwahrscheinlich, als nur auf den Mond zu fliegen.
Die Russen hätten Sie umlegen können.
Ja, natürlich.
Sie hätten in einem amerikanischen Knast landen können.
Ja, genau. Oder eine ganze Menge andere Dinge hätten passieren können. Und irgendwie bin ich immer durchgekommen, ne?
Eins gehört.